Ja, ein herzliches Willkommen an Sie alle zu unserem Amundi Markt Update Call heute am 29. Juni 2023. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich, wo immer Sie heute zugeschaltet sind und uns zuhören, aus Deutschland, aus Österreich und einige habe ich gesehen, auch aus der Schweiz. Mein Name ist Peter Bartstöber. Ich bin hier in Deutschland, in München bei Amundi angestellt. Ich führe Sie heute durch diese spannende Stunde. Und zwar, ja, gibt es einiges zu berichten. Zwar aufregende und ereignisreiche Wochen sind seit unserem letzten CIO-Call verstrichen. Das heißt, wir haben heute wieder einiges wirtschaftlich und auch politisch einzuordnen und zu bewerten. Wenn Sie jetzt im letzten Vierteljahr draufschauen, wie sich die Börsenindizes bewegt haben, dann war das eine enge Bandbreite, ein Hin und Her quasi, wo es nur aktiven Investoren gelungen ist, wirklich Performance zu machen. Aber auch eben in diesem schwierigen Marktumfeld werden weitere Investitionsentscheidungen getroffen. Müssen Sie draußen, die Sie uns zuhören, diese Entscheidungen treffen. Es gibt Chancen, die man nutzen muss, aber Risiken müssen in diesen Zeiten mehr denn je gemanagt werden. Ich bin der Meinung, dies geht insbesondere dann und gelingt auch insbesondere dann, wenn ich die richtigen und wichtigen Informationen zur Verfügung habe. Deshalb habe ich heute wieder zwei Experten zu uns in diesem Call eingeladen. Ich begrüße an erster Stelle Helene Windischbauer. Sie ist bei uns im Multi-Asset-Bereich Expertin und Leiterin des Bereiches am Amundi-Standort in Deutschland. Ganz herzlich willkommen, Helene. Aber ebenso herzlich begrüße ich unseren heutigen Gastredner Dirk Kranen. Er ist der Referatsleiter im Bundesministerium für Finanzen und Lehrbeauftragter an der Hochschule für Technik und Wirtschaft und der European School of Management and Technology in der Hauptstadt Berlin. Herr Kranen ist im Ministerium als Leiter des Referats EU-Haushalt und Finanzen federführend eingebunden in die Verhandlungen zum EU-Haushalt und insbesondere, was uns alle interessiert, natürlich dessen Finanzierung. Deutschland ist, wie wir alle wissen, ja der größte Beitragszahler mit rund 30 Milliarden Euro, die hier in den EU-Haushalt eingebracht werden. Heute wollen wir eben genau auch über diesen Finanzhaushalt in Deutschland, aber auch auf europäischer Ebene sprechen. Ich möchte auch gleich an dieser Stelle darauf hinweisen, es ist sehr, sehr wichtig, dass Herr Kranen als Person heute bei uns im Call spricht und nicht notwendigerweise im Namen des Finanzministeriums oder gar des Finanzministers. Herzlich willkommen, Herr Kranen. Also, wenn ich draufschaue, also wieder eine schöne Kombination von Märkten und Finanzen heute, die wir für Sie bereitgestellt haben. Wir haben natürlich auch wieder aussagekräftige Charts und Darstellungen für Sie zusammengestellt. Die Präsentation erhalten Sie ja wie immer im Nachgang. Was besonders interessant ist, und hier möchte ich Sie animieren, sind Ihre Fragen. Nutzen Sie also das Chatfenster, das wir wie immer unten rechts für Sie bereitstellen. Aber jetzt zunächst zur Marktsicht von Amundi, erläutert und eingeschätzt durch Helene Windischbauer. Helene, wir haben jetzt wieder mit einem Cocktail von Ereignissen und Informationen zu tun. Heute Morgen kam die Meldung, dass durch die Zinserhöhungen die Nachfrage nach Waren made in Germany deutlich gedämpft ist. Am Wochenende sahen wir eine Art, ja, wie soll ich sagen, russische Kurzzeitrevolution zum Thema Inflation. Die Kerninflation bleibt hartnäckig, könnte sogar wieder ansteigen, hat es geheißen. Und das bei einem rückläufigen Geschäftsklima, insbesondere in Deutschland. Wenn ich rüberschaue auf die andere Seite des Atlantiks in die USA, da gibt es tendenziell eine etwas bessere Stimmung. Präsident Biden hat gestern Abend wieder seine Bidenomics gelobt und das starke US-Wachstum, das viel, viel höher ist als das, was wir in Deutschland oder in Europa sehen. Jetzt ist das erste Halbjahr 2023 schon wieder fast gelaufen. Wie schätzt denn du die aktuelle Lage ein und vor allem, worauf sollen alle Investierenden momentan besonders achten? Fragezeichen.
Ja, herzlichen Dank, Peter. Herzlichen Willkommen zum heutigen H-Markt-Update. Ja, Herr Bartstüber hat es ja schon angekündigt. Es gibt ungemein viele Themen, Vermeintlich scheint das erstmal relativ ruhig zu sein, aber so ist es natürlich nicht. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass wir in 2 Wochen einen schönen Marktausblick-Call machen werden, auch in Zusammenarbeit Peter und ich. Und da sind ganz viele Themen, die Herr Bartstüber jetzt angesprochen haben, werden wir dann auch da aufnehmen. Aber jetzt erstmal zum aktuellen Marktüberblick. Gerne auf die erste Seite. Also ja, Russland, die Revolte. Eine kurze Revolte innerhalb von 24 bis 36 Stunden dann schon wieder erledigt. Was heißt das für uns? Für uns heißt es, dass wir mit weiterer politischer Instabilität rechnen müssen. Und diese Instabilität ist für uns auch eher langfristig zu sehen als kurzfristig. Also von hier, von der geopolitischen Seite hat sich wieder etwas verschärft, die Lage. Was haben die Aktien oder die Öl-Gaspreise gemacht innerhalb dieser kurzen Zeit? Also interessanterweise haben die europäischen Aktien nach der Meldung dieser Kurzrevolte kurz im Minus rentiert, haben sich dann aber relativ schnell wieder erholt, nachdem dann diese Revolte wieder niedergelegt wurde oder niedergelegt worden ist. Die Öl- und Gaspreise haben auch kurzfristig höher gehandelt. Hier hatte man dann Sorge, dass eine Angebotsverknappung aufkommen könnte, aber das hat sich dann auch schon wieder relativ schnell gesetzt. Also es gab kurze Reaktion, aber alles in allem ist das dann auch wieder nicht in Wohlgefallen aufgelöst, aber hat sich dann wieder zurück zur normalen Marktentwicklung sich entwickelt. Insgesamt, was waren die Themen? Ja, die Notenbanken natürlich innerhalb der letzten 2 Wochen, zum einen EZB mit einem weiteren Zinsschritt von 25 Basispunkten Erhöhung, dann auch die Bank of England sehr überraschend mit einem Zinsschritt von oder einer Zinserhöhung von 50 Basispunkten. Hier hat man dann tatsächlich die Warnsignale über die höhere Inflation zur Kenntnis genommen und entsprechend in der Geldpolitik nochmal übersetzt. Konjunktur. Ja, interessanterweise in den USA hat sich das Verbrauchervertrauen hier gemessen von der Universität von Michigan verbessert. Nicht nur das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan, nein, auch vom Conference Board hat sich auch in den letzten 2 Wochen verbessert. Hier vor allem aufgrund etwas optimistischen Konjunkturprognosen, aber vor allem auch rückläufiger Inflationserwartungen der Konsumenten. In der Eurozone hatten wir den Einkaufsmanager-Index, den PMI, der zeigt auf eine deutliche Schwäche, gerade im verarbeitenden Gewerbe hin, und das werden wir uns dann später nochmal genauer ansehen, unterstützt und getragen auch in Deutschland durch den IFO-Geschäftsklima-Index, der auch deutlich und überraschenderweise deutlich stark zurückgegangen ist. Das Konsumentenklima, anders als in den USA, hier in Deutschland sinkt nach 8 Anstiegen in Folge. Wenn man sich rechts die Entwicklung seit Monatsbeginn ansieht, haben die Aktien sich relativ gut gehalten. Hier seit Monatsanfang, seit Juni im Plus. Staatsanleihen, also die Renditen der Staatsanleihen haben sich weiter ausgeweitet, vor allem im kurzfristigen Bereich. Da haben wir danach auch nochmal eine gute Übersicht dazu, vor allem im kurzfristigen Bereich aufgrund der Verlautbarung oder der Aktionen der Zentralbanken. Die Spreads haben sich eingeengt, positiv zu werten, Euro etwas stärker und Öl etwas nachgegeben, aber auch hier grundsätzlich die konjunkturelle Entwicklung als Grund hierfür. Wenn wir auf die nächste Seite gehen, sehen wir die Entwicklung des IFO-Geschäftsklima-Index. Dieser war erneut rückläufig. Auf der linken Seite haben Sie die Übersicht Geschäftsklima, Geschäftslage und Geschäftserwartungen. Und diese IFO-Veröffentlichung reiht sich in die schwachen Makrodaten der Eurozone leider recht gut ein. Das Geschäftsklima fiel im Juni auf 88,5 Zähler. Die Erwartungen fielen. Und man kann sagen, dass der Optimismus in den ersten Monaten des Jahres nun wohl einiger Ernüchterung gewichen ist. Die negative Überraschung kam vor allem aus dem verarbeitenden Gewerbe, und zwar mit dem stärksten Fall der Erwartungen hier von den Unternehmenslenkern. Interessanterweise hat sich die unterschiedliche Einschätzung des verarbeitenden Gewerbes und des Dienstleistungsbereichs im Geschäftsklima, das war gerade im Mai zu sehen, sich nicht weiter fortgesetzt, also auch hier zunehmend eine etwas kritischere Sicht auch im Dienstleistungsbereich auf die Entwicklung in den kommenden Monaten. Damit hat sich auch das Sentiment im Dienstleistungsbereich verschlechtert und auch hier, wie ich gerade sagte, vor allem bei den Erwartungen. Interessant sehen Sie hier auf der rechten Seite die Konjunkturuhr. Sie haben zum einen Geschäftserwartungen abgetragen und die Beurteilung der Geschäftslage aufgeteilt in vier Felder: Erholung, Boom, Krise und Abkühlung. Und wenn man dem roten Pfeil Juni für den Juni in diesem Jahr folgen mag, dann sieht man, dass wir uns sehr stark aus dem Bereich, ja, ehemals Boom, Erholung oder Abkühlung ganz stark in Richtung Krise weiter in den vierten Quadrant weiter fortbewegen. Also die Zeichen sind hier auf deutliche Abkühlung auch in Europa gestellt. Wenn wir uns die nächste Seite ansehen, hat man hier nochmal den Überblick auf das europäische Bild und dann auch nochmal die USA. Insgesamt auch in der Eurozone haben sich die Einkaufsmanager-Indizes deutlich verlangsamt, zum einen für den Composite, also da fügt man die Einschätzung der Einkaufsmanager aus dem Bereich Dienstleistungen und verarbeitenden Gewerbe zusammen an und dann eben aufgeteilt für die zwei Bereiche verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich. Und was interessant ist, dass die Verlangsamung, die wir auf der linken Seite für den Euroraum sehen, ist ziemlich breit. Also das heißt, über die einzelnen Länder genommen sehr, sehr starke Schwäche, vor allem in Deutschland und in Frankreich. Nur ein Beispiel, dass der PMI für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland liegt mittlerweile bei 41. Also damit sehr stark in Kontraktion, also sehr stark in der wirtschaftlichen Verlangsamung, wenn nicht Rezession. Auch interessant, die Verlangsamung zeigt, dass die Schwäche im Mai nicht vorübergehend war. Also Sie sehen noch dieses Überrollen der Einkaufsmanager-Indizes in den Vormonaten, aber das hat sich jetzt, das, was wir im Mai schon gesehen haben, nämlich eine Verlangsamung, hat sich jetzt auch im Juni nochmal weiter fortgesetzt. Und was ich eben schon sagte, zeigt sich, dass die Verschlechterung breiter angelegt ist, also das heißt über die einzelnen Länder hinweg und auch deutlich schärfer geworden ist. Einzig Positive könnte man zumindest sehen, dass der Inflationsdruck hierdurch gemildert werden kann. Insgesamt deuten die PMI-Indizes aber auf ein stagnierendes Wirtschaftswachstum hin, wie ich schon sagte, vor allem in der zweiten Jahreshälfte. Es ist davon auszugehen, dass die zunächst positiven Effekte der niedrigeren Energiepreise durch die restriktiveren Finanzierungsbedingungen auch bei uns jetzt hier im Euroraum überlagert werden. Ein ähnliches Bild sieht man auf der rechten Seite für die USA. Auch hier verlieren die USA wieder an Momentum. Der Composite-Index ist jetzt das erste Mal seit Dezember gefallen, bestätigt vor allem durch das verarbeitende Gewerbe. Das sehen Sie hier auch bei deutlich unter 50. Und neu dazugekommen auch leichte Abschwächungen im Dienstleistungsbereich. In den USA allerdings zeigen die Konsumentenumfragen noch eine deutlich erneute Stärke. Und zwar, das sagte ich am Eingang schon, vor allem aufgrund eher stabiler, leicht gefallener Inflationserwartungen. Ein bisschen anderes Bild als bei uns. Auf der nächsten Seite sehen wir, dass die Zentralbanken ganz stark weiter ihrem klaren Auftrag folgen. Und zwar der klare Auftrag lautet hier, Preisstabilität zu gewährleisten. Zum einen hatten wir die Zinserhöhung im Euroraum von der EZB in den letzten zwei Wochen. Hier wurden die Zinsen nochmal um 25 Basispunkten erhöht. Und das sehen Sie auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite sehen Sie dann auch den Leitzins der Bank of England, hier überraschenderweise um 50 Basispunkte erhöht hatte und dann jeweils in den helleren blauen Kurven sehen Sie insgesamt die Gesamtinflation. Also was auf jeden Fall für uns klar war, oder wenn nicht klar war, aber klar gemacht wurde, vielleicht so formuliert von Seiten der meisten Zentralbanken aus den entwickelten Ländern, dass zum einen nun weiter bei ihrem klaren Auftrag, Preisstabilität zu gewährleisten, angehalten wird. Und dass auch deutlich gemacht wurde über Zinserhöhungen, also hier die beiden Zentralbanken als Beispiel, oder über die Guidance oder auch über mögliche Erwartungen bei den zu schüren bei den Marktteilnehmern hinsichtlich weiterer möglicher Zinserhöhungen. Auch interessant, wenn man die Diskussion aktuell in Sintra folgt. Hier ist ja gerade die EZB in ihrem jährlichen Meeting mit den Gästen aus den USA, Japan und Bank of England. So kann man das, was ich sagte, da sehr, sehr stark bei den anderen Zentralbanken, aber auch bei der EZB heraushören. Was noch interessant war hinsichtlich der Zinserhöhungen der EZB, die Inflationsprognosen wurden von der EZB für dieses Jahr als auch für nächstes Jahr nochmal leicht erhöht. Und die Marktteilnehmer gehen nun davon aus, aber wird es auch sehr klar, sehr stark von Seiten der EZB kommuniziert, dass wir in der nächsten Sitzung eine weitere Zinserhöhung sehen werden. Für September ist es dann noch nicht klar, da will sich auch die EZB noch nicht ganz, ganz klar positionieren. Aber für die Juli-Sitzung ist davon auszugehen, dass wir nochmal eine Zinserhöhung sehen. In der Großbritannien, wie schon angedeutet, war vor allem die Entwicklung der Inflation ein ganz klares Signal für die Bank of England, weiter an den Zinserhöhungen zu machen. Denn hier wurde eine Inflationsentwicklung von 8,7% mit einer Kernrate von 7,1% gemeldet. Und damit hat Großbritannien auch die höchste Inflationsrate in Europa. Also da war auch klarer Aktionismus der Zentralbank angesagt. Als Folge der Kommunikation und der Zinserhöhung der Zentralbanken haben sich die Renditen erneut ausgeweitet. Das sehen wir jetzt auf der nächsten Seite. Sowohl in den USA, wo wir ja schon länger über die inverse Zinsstrukturkurve sprechen, aber natürlich auch in Europa, war die Folge dessen, dass die Zinsstrukturkurve nochmal inverser wurde. Sie sehen diese inverse Zinsstruktur an diesem Balken, an beiden Grafiken. Sie haben dann abgetragen in der helleren blauen Linie die Renditeentwicklung der US-Zweijährigen und der 10-jährigen dunkelblau, das gleiche dann auch für die deutsche Rendite zweijährig und 10-jährige Entwicklung. Und man sieht beiden Entwicklungen, dass sowohl die kurzfristigen Zinsen in den USA als auch in Deutschland oder in Europa höher sind als die längerfristigen, was dazu führt, dass wir eben diese inverse Zinsstrukturkurve haben. Und jüngst auch nochmal dadurch getrieben, Renditeausweitung bei den kurzfristigen Zinsen, dass hier die Aussicht auf weitere Straffung der Notenbanken bestehen. Allerdings steigen auch die langfristigen Renditen, aber nicht in dem Ausmaß, wie wir es bei den kurzfristigen Renditen gesehen haben. Wie sieht nun die Entwicklung an den Aktienmärkten aus? Das können wir uns in der nächsten Seite uns ansehen. Und zwar hier sind die Entwicklung der einzelnen Aktienmärkte seit Jahresbeginn abgetragen. Und man sieht, dass die meisten Aktienmärkte seit Jahresanfang im positiven Territorium liegen. Und vor allem hier sticht Nasdaq heraus, also eben der sehr US-IT-lastige Aktienindex und der japanische Nikkei, auch mit einer sehr relativ positiven Entwicklung im Vergleich zu den anderen Indizes. In China eher negativ das Ergebnis, das liegt auch mit daran begründet, dass so Zweifel aufkamen, inwieweit nun die Nachholeffekte aufgrund des langen Lockdowns wirklich im Wirtschaftswachstum weiter anschieben können und anhalten werden. Also hier etwas kritischer zu sehen, zu dem ja auch immerhin in China das Thema Immobilienmarkt mitschwingt. Wenn man sich die rechte Seite ansieht, haben wir die einzelnen Sektoren abgetragen. Auch hier die Performance der einzelnen Sektoren seit Jahresbeginn auch unterteilt mit zwei Ansichten. Zum einen in der helleren blauen Linie die absolute Performance des Sektors und in der dunkleren Balken dann den Performance-Beitrag. Das heißt also, inwieweit nun die Performance der einzelnen Sektoren aufgrund ihrer Gewichtung den gesamten Beitrag für die Kursentwicklung des S&P 500 in den USA forciert haben. Und hier sieht man sehr schön, dass vor allem die Technologiewerte aufgrund ihrer sehr guten Entwicklungen überwiegend hauptsächlich zur positiven Entwicklung des S&P 500 beigetragen haben seit Jahresanfang, aber auch die Sektoren Kommunikation und zyklischer Konsum hier auch einen hohen Performance-Beitrag über ihre Kursgewinne mit hatten. Am schlechtesten hingegen im unteren Bereich der Grafik haben die Bereiche oder Sektoren Energie, Versorger und Gesundheit abgeschnitten.
Eine kurze Zwischenfrage, sind das lokale Währungen oder ist es umgerechnet, die Performance?
Lokale Währung sein, sind lokale Währungen. Ja.
Okay. War eine Frage hier.
Gut. Dann auf die nächste Seite, jetzt schauen wir uns auch nochmal die Bewertung an. Weil, wie Sie wissen, haben wir auch immer einen Blick auf die Bewertung. Auch hier unser Haus bei der Aktienanalyse, bei der Aktieneinschätzung ist die Bewertung natürlich immer ein wichtiger Aspekt für uns. Und hier haben wir zwei Auswertungen, zwei Darstellungen für Sie heute mit dabei. Zum einen sehen Sie in der linken Grafik jeweils für die einzelnen Regionen oder Länder die Bewertung innerhalb der letzten 12 Jahre. Das ist dann quasi die gesamte Linie. Sie haben mit der roten Kugel, dem roten Kreis, haben Sie dann quasi den höchsten Wert an Bewertungen in den letzten 12 Jahren gehabt. Im grünen Kreis dann die niedrigste Bewertung innerhalb der 12 Jahre. Dann haben wir noch den Median dazu aufgeführt und interessant dann eben als Dreieck die aktuelle Bewertung. Und das bezieht sich auf das Forward, also 12 Months Forward. Was heißt das? Also 12 Monate. Erwartung der Bewertung. Und interessanterweise, auch nichts Überraschendes, wie Sie genau ja wissen, sind in den USA die Bewertung immer höher als in den anderen Regionen. Und aber auch hier derzeit in den USA zwar eine höhere Bewertung als der Median in der Historie, allerdings noch nicht wirklich sehr weit oben. Ja. Man sieht schon eine höhere Bewertung. Wenn man das vergleicht zum Beispiel mit Europa, liegen wir derzeit unterhalb des Median, also damit deutlich dessen, was in den 12 Jahren an Bewertung möglich war. Japan interessanterweise kämpft sich jetzt langsam nach oben. Also hier hatte man wirklich jahrelang eine sehr niedrige Bewertung. Auch Emerging Market, auch fast schon strukturell mit einer eher niedrigeren Bewertung, aber auch hier in der aktuellen Bewertung noch nicht für sich selber relativ weit fortgeschritten. Also das ist immer eine ganz, ganz, ganz gute Übersicht zu verstehen. Zum einen, wie ist die Bewertung in den einzelnen Regionen im Vergleich zur eigenen Historie, beziehungsweise dann natürlich auch im Vergleich zu den anderen Indizes. Auf der rechten Seite haben wir das mal ein bisschen aufgedröselt im Zeitablauf, auch hier vor allem für die USA, für Emerging Market und für Europa. Und in den USA, wenn Sie dann sich die dunkelblaue Linie angucken und die etwas sehr türkise, eine grüne Linie, hier einmal die Bewertung MSCI USA gesamt und dann aber auch nochmal MSCI USA ohne, ja, jetzt Mang, aber früher Fang-Titel, also ohne die Titel Meta, Amazon, Apple, Netflix, Google und Microsoft. Und man sieht hier genau am aktuellen Rand, ganz interessant, wie die Schere auseinander geht und vor allem in 2023 die Bewertung über die Entwicklung, sehr starke Entwicklung der IT-Titel, die ich gerade nannte, der großen Tech-Unternehmen getragen wurde. Und Hintergrund hierfür sind auch strukturelle Themen, also vor allem künstliche Intelligenz, die gerade bei diesen sehr, sehr großen Firmen sehr viel Fantasie auch nochmal in diesem Jahr geschürt hat und eben zu der deutlichen Ausweitung der Bewertung auch führte. Eine ganz, ganz interessante Grafik. Auf der nächsten Seite ist es immer für uns interessant, aber ich hoffe auch für Sie zu sehen, was wir daraus machen. Also insgesamt sind wir als Haus relativ vorsichtig positioniert. Das zeichnet sich dadurch aus, dass wir in Aktien nicht übergewichtet sind, je nachdem neutral oder eher untergewichtet sind. Derzeit sehen wir noch eine größere Chance auf der Anleihenseite. Und wenn Sie sich da die linke Seite ansehen, dann hat sich auch im Bild nicht viel geändert. Also wir sind nach wie vor positiv für die US-Staatsanleihen. Auf der europäischen Seite sind wir immer noch vorsichtig, weil wir hier noch nicht ganz das Ende des Zinserhöhungszyklus absehen können. Also hier noch etwas vorsichtig. Das gleiche gilt dann natürlich auch für die Peripherieländer. Unternehmensanleihen sind ja sowohl in Europa, aber auch in Europa positiv. Also hier durchaus die höheren Zinsen, die höhere Carry nutzen und auf der Unternehmensanleihenseite vorsichtig, allerdings aufgrund des Wachstumsbilds im High-Yield-Bereich. Und interessant, auch im Emerging Market Anleihen, nicht in lokaler Währung, aber auch in Dollar oder in Euro. Auf der Aktienseite hat sich nicht viel verändert. Wir sind vorsichtig nach wie vor in den USA, sehen aber da Chancen im Value-Bereich. In Europa sind wir ja neutral, das ist eher vorsichtig, Japan neutral, China noch positiv und bei den Emerging Markets ohne China auch neutral. Rohstoffe, ja, sagen wir mal vorsichtig, positiv, optimistisch und bei den Währungen auch eher nicht sehr positiv auf den US-Dollar. An der Stelle möchte ich gerne schließen und ja, freue mich auf die Fragen.
Wunderbar, Helene, vielen Dank. Derer sind auch einige hier angekommen. Ich fasse mal ein paar so zusammen. Es geht um die Thematik insbesondere hier bei den Fragen in den USA. Blick nach USA, du hast gerade gesagt, wir sind vorsichtig, wir fahren auf Sicht in den USA. Wenn man so die Indikatoren sich anschaut, die du auch jetzt gerade gezeigt hast, das heißt Geschäftsklima, Wachstum, Inflation, Einkaufsmanager, Dienstleistungssektor und so weiter, das ist ja eher so ein heterogenes Bild. Und manch einer hier im Chat fragt sich, ob das bedeutet, dass die Rezession abgewendet ist, zumindest für dieses Jahr. Was würdest du sagen?
Also wir gehen, tatsächlich von einer milden Rezession noch im Verlauf des Jahres aus, also eher im zweiten Halbjahr, aber es ist so ein bisschen wie das Warten auf Godot. Also wenn man der FED vor zwei Wochen zugehört hat, geht die FED eher von einer sehr starken Verlangsamung im nächsten Jahr aus. Also von denen ist, wie du richtig sagst, das Bild ist noch so ein bisschen heterogen. Aber es ist eher für uns noch derzeit klar, dass das eine Rezession oder eine milde Rezession kommen wird im Verlauf des zweiten Halbjahres oder dann Anfang des Jahres, als das Bild in Europa klar ist. In Europa ist es derzeit noch so, dass wir auf die eher zyklischen Nachholeffekte setzen, aber auch hier haben wir das Bild ja gesehen, auch hier wird es zunehmend schwieriger in Europa, gerade für die Unternehmen. Und auf was wir natürlich auch immer achten, sind die Gewinnentwicklungen oder auch die Gewinnschätzungen für die Unternehmen. Und bislang hat man hier noch nicht wirklich einen sehr starken Einbruch oder sehr große Vorsicht der Unternehmen gesehen. Aber hier gehen wir davon aus, dass wir da noch über die Gewinnentwicklung, Umsatzentwicklung der Unternehmen noch mal etwas Gegenwind zu sehen bekommen. Ich gehe aber konform und würde sagen, wenn man sich das Bild so ansieht, müsste man eher positiver auf der US-Seite sein als auf der europäischen Seite. Aber für uns gibt es, wie gesagt, die Datenlage noch nicht ganz her.
Sehr gut, vielen Dank. Nochmal ein kurzer Blick nach China geworfen. Seit Corona haben wir ja so eine Art Sand im Getriebe des Wachstumsmotors gesehen. Jetzt ist natürlich die Regierung und die Verantwortlichen sind im Alarmzustand. Finanzpolitische Mittel werden eingesetzt, geldpolitische Stimuli werden positioniert. Wie sieht es denn da aus? Kann das den Markt stützen? Glaubst du, dass da auch mal eine stärkere Turnaround-Situation entstehen könnte an den chinesischen Aktienmärkten?
Also für China, und deshalb sind wir da auch noch relativ positiv, kann es durchaus so kommen, wie du das schilderst. Also hier haben wir durchaus Unterstützung über die fiskalische Seite, natürlich aber auch über die Zentralbankseite. Also hier ist man etwas freier in den Möglichkeiten, die Wirtschaft mit anzuschieben oder zu unterstützen, als wir es jetzt in Europa, in den USA haben. Also hier würde ich sagen, rein für die inländische Entwicklung, ja, könnte es durchaus noch positiv wirken, aber von dem, was wir eigentlich ursprünglich am Anfang des Jahres erwartet haben, nicht, dass China die globale Wachstumslokomotive für uns abgeben kann, da ist man jetzt auch wieder ein Stück weit abgerückt. Also da ist es natürlich auch wieder schwieriger geworden. Man sieht es dann aber auch sehr stark, wenn man sich zum einen auch nochmal genau anguckt, was über den IFO vermeldet wurde oder auch über die PMIs in Europa vermeldet wurde. Wir sind ja ein sehr zyklischer Markt grundsätzlich, also wir sind sehr exportorientiert, Europa, aber auch vor allem Deutschland, da sieht man schon auch, dass gerade die Nachfrage aus dem Ausland weniger mithelfen kann, die stabile Konjunkturentwicklung nachzuhalten, als es ursprünglich erhofft wurde.
Wunderbar. Vielleicht noch ein kurzes Statement zu Gold wird hier gefragt. Ich meine, Gold spielt für viele Investoren eine wichtige Rolle in ihrer Vermögensdiversifikation. Was kann man da sagen in der momentanen Phase?
Ja, also Gold hat sich jetzt eher etwas schwerer getan, aber grundsätzlich sehen wir es genauso. Also Gold ist ein wichtiger Baustein, Diversifikationsbaustein eines Portfolios, und was man wirklich nicht vergessen darf, Gold kann auch helfen in Phasen, in denen wir über Geopolitik wieder zunehmend wieder Schwäche oder auch Probleme sehen werden. Also hier hat man eine ganz gute Absicherung auch gegenüber den geopolitischen Risiken, die wir ja nach wie vor als relativ hoch einschätzen, aber nicht reflektiert sehen an den Kapitalmärkten oder an den Erwartungen der Kapitalmarktteilnehmer.
Sehr schön. Abschließende Frage. Ja, der Klassiker Währungen, Euro, US-Dollar. Wo geht's dahin?
Ja, schwierig. Also wir sind weder besonders positiv auf den US-Dollar, aber auch jetzt nicht sonderlich negativ. Also es hängt auch ein bisschen davon ab, inwieweit die Fed nun dann bei ihren, wie sie eigentlich angekündigt hatte, noch 2 Zinserhöhungen bleibt und wir in Europa weitermachen werden. Also hier kann sich noch viel über die Kommunikation der Zentralbanken äußern. Insgesamt ist aber anzunehmen, oder gehen wir auch davon aus, dass der Dollar relativ schwächer performen wird als der Euro, vor allem getrieben über diese Zinsunterschiede.
Klare Aussage, vielen Dank, Helene. Ja, damit möchte ich vielleicht heute beim Marktausblick belassen. Wir haben jetzt nahezu alle Assetklassen durchgemacht. Vielen Dank für deine Einschätzung, liebe Helene.